Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, angekündigt habe ich, dass Fragen gestellt werden können. Wer eine Frage hat, bekommt das Mikrofon. Wenn jemand eine Frage hat. Ich hätte noch genug auf Lager, aber ihr sollt auch was sagen können.
Weiß man schon bis heute etwas über die Seligsprechung von der Luisa Picaretta?
Die Seligsprechung von der Luisa Picaretta ist noch im Gange. Also es hat der erste Abschnitt war auf der Ebene ihrer Heimatdiözese. 1994 wurde der Seligsprechungsprozess eröffnet in ihrer Heimatdiözese, Erzdiözese Trani, 1994 bis 2005. Und als auf dieser Ebene der Prozess abgeschlossen war, wurde er übertragen in den Vatikan und von damals, also seit 2005, ist das im Vatikan jetzt im Gange. Man hat schon gehofft, es wird bald abgeschlossen werden können, habe ich gehört schon öfter, aber es sieht jetzt doch wieder nicht so danach aus. Es wurde keine Kritik abgegeben. Also ihre Schriften wurden von zwei Theologen durchgesehen. Jeder für sich hat alles durchgearbeitet und also nichts festgestellt, nichts Negatives, nichts gegen den Glauben, nichts gegen die Moral. Und ein Priester aus den USA, der ist inzwischen verstorben, Vater John Olin Brown, er hat gesagt, diese zwei Theologen haben bei dieser ganzen Arbeit selber die Gabe des Lebens im göttlichen Willen in Besitz genommen. Das war eine Wirkung davon. Ja.
Für mich ist immer die Frage interessant, wie steht der Bischof von Karatu dazu? Weiß man vielleicht, wer dieser Bischof ist und was er selber tut in diese Richtung?
Da bin ich ehrlich gesagt wenig informiert. Ich weiß nur, Bischof Picchieri, Giovanni Battista Picchieri, ist verstorben 2017. Er hat sich sehr eingesetzt für diese Ausgabe, die da erarbeitet worden ist. Eine sogenannte kritische Ausgabe, erstellt von einem Team von Experten, das die Aufgabenstellung war die, dass man das Italienisch der Luisa Picaretta auf ein höheres Niveau, aber sie hat nämlich geschrieben in Mundart, Süditalienisch. Und da gibt es Ausdrücke, die man so nicht übersetzen kann. Und in einer einfachen Sprache. Jetzt hat dieses Team sich da dran gemacht, alles auf eine gut lesbare Form zu bringen. Und der Erzbischof hatte den Wunsch, das selber noch zu erleben. Er hat es nicht erlebt. Die Ausgabe ist inzwischen aber doch fertiggestellt worden, im Italienischen. Also auf Deutsch gibt es noch nichts. Der Nachfolger von Picchieri, jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht einmal den Namen von ihm, ich weiß nur, dass er auch sich sehr für Luisa einsetzt. Also die Erzbischöfe haben eigentlich seit ihren Lebzeiten um 1800, weiß ich jetzt nicht genau, 85, also schon vor 1890, die Gabe erkannt und sie von da an, jeder von ihnen hat sie unterstützt, verteidigt, beschützt, geführt. Also von der Diözese selbst her ist es ein ganz positives Echo.
In Bezug auf Ihren Vortrag habe ich zwar jetzt Sie persönlich schon gefragt, ob Sie die Bilder von der Frau Hafenscherke, weil das sind ein Mysterium, sie heißen ja auch mystische Bilder.
Ja.
Vielleicht das sind das... Gesagt, haben Sie kennen die Bilder?
Die Bilder von der Frau Hafenscher kenne ich, aber das ist eigentlich hier jetzt nicht so sehr das Thema. Ich bin nicht...
Bilder anschauen, das sieht man zuerst die dunkle, also Bilder, die in der Hälfte ganz dunkel sind, also wo das Böse in der Welt herrscht,
ja.
Und dann werden sie sukzessive heller.
Ja. Na, ich kenne diese Bilder, ja.
Wird
ja.
Das Kreuz aufgerichtet und Jesus herrscht. Und am Wolkenhimmel sieht man immer so eine Silhouette von Jesus und Maria. Also es passt auch zu Ihrem Vortrag.
Es passt zum Thema schon. Es geht um die Wiederkunft Christi, um das Reich Jesu und Mariens auf Erden. Aber ja, da will ich nicht näher. Ich kenne es auch nicht so gut. Nur, ja, ich weiß davon und ich habe die Bilder gesehen auch.
Aus Ihrem Vortrag ist herausgekommen, dass
letztlich alles katholisch wird oder alle zum katholischen Glauben kommen. Ich meine, ich kenne die Orthodoxie nicht, aber der Gotteskult, die Gottesverehrung ist in der orthodoxen Kirche ja sehr umfangreich und intensiv. Und da frage ich mich, müssten die etwas zurücknehmen oder
die Frage stellt sich da bei mir. Ja, bei Luisa Picareta sagt Jesus, dass auch die orthodoxe Kirche zurückkehrt, weil es ja im Jahre 1054 zu diesem Bruch kam. Die orthodoxe Kirche hat den Papst von da an nicht mehr anerkannt und von da an auch nichts mehr, was die katholische Kirche an in Konzilien zum Beispiel beschlossen hat. Die Handlungen der Päpste, alles, was später gekommen ist in der katholischen Kirche, wird von den Orthodoxen nicht anerkannt. Also dieser Bruch, der ist eigentlich immer mehr gewachsen. Und er muss, ja, das muss alles heilen. Wir müssen alle zurückkehren in diesen einen Ursprung, in diesen ersten Akt. Ich meine jetzt mit dem ersten Akt einfach die Gründung oder die Einsetzung der katholischen Kirche. Das war die Handlung Jesu selbst. Er hat die römisch-katholische Kirche eingesetzt. Petrus war der erste Papst von Jesus selbst eingesetzt. Das ist die einzige wahre Kirche. Es ist nicht so, dass wir deshalb besser sind, weil wir diese Kirche angehören, aber es ist die wahre Kirche. Ich habe selber eine Freundin, die ist evangelisch, protestantisch. Ich könnte sie nicht überzeugen, katholisch zu werden. Wir sind befreundet, aber ich kann nur vertrauen, wir können nur vertrauen auf das Wirken des göttlichen Willens, dass er auch diesen Bruch heilt, also protestantisch und orthodox. Das ist ein Bruch in der Kirche. Es gibt nur eine, also es ist in der Heiligen Schrift schon gesagt, bei Ezechiel, es wird ein Hirt und eine Herde sein. Das ist schon im Alten Testament.
Darf ich vielleicht eine kurze Stelle, und zwar, weil in der katholischen Kirche wird so viel von Ökumene und manche Pfarrer sind ganz wahnsinnig, dass sie das sehr viel zu stark fördern und viel Zeit aufwenden. Bei der Mutter Gottes, bei den Botschaften, in dem blauen Buch steht eine wunderbare Stelle zur Ökumene und die sollen alle mitnehmen. Und zwar, dort sagt die Mutter Gottes, dass alle zurückkehren werden, wird erst dann geschehen, wenn ihr heiliges Herz triumphiert, genauso wie sie das in Fatima gesagt hat.
Genau. Es ist, ja, so ist es in Fatima verheißen. Und wenn die Forderungen der Gottesmutter in Fatima wirklich erfüllt werden, so wie sie es verlangt hat, dann, also das heißt, Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz durch den Papst vereint mit allen katholischen Bischöfen, dann wird es diese Wirkung haben, die sie versprochen hat. Frieden auf der ganzen Welt, Bekehrung aller Völker, aller Konfessionen, alle Konfessionen werden zurückkehren, alle Völker werden katholisch. Das ist verheißen mit dieser Weihe. Und ja, also ich sage da jetzt auch nicht mehr so viel dazu, sondern vielleicht ist es besser, wir machen noch etwas über den göttlichen... Ja, bitte.
Manche oder nicht wenige tun sich schwer damit, die Runden zu betrachten. Kann man das auf eine einfache Form tun? Und das Zweite dazu, die einfachere Form für die Stunduhr. Gibt es das überhaupt und ist das machbar?
Was meinst du jetzt mit der einfacheren Form für die Stunden?
Eine kürzere Form einfach machen.
Ja, da gibt es ein Büchlein von einer Schwester Michaela Hutt oder so ähnlich. Das ist eine Kurzfassung der Stundenuhr.
Okay, und also, das würde dann auch bedeuten, dass dann weniger Seelen gerettet werden. Denn die Intention der Stundenuhr ist es ja, jedes Wort rettet eine Seele, so lese ich es. Ja? Und ja, die kürzere Form... Wenn wir das jetzt auf Deutsch übersetzen, kann man das so sagen oder nicht?
Das würde ich mir nicht so trauen, weil es ist so, wir können ja, wenn wir die Stundenuhr halten und schlecht halten oder nicht halten, dann ist das so gut die Stundenuhr ist, hat sie auch keine Wirkung oder wenig. Also es ist sicher wichtig, wenn wir die Stundenuhr halten, sollten wir sie wirklich mit Andacht tun, Also mit Aufmerksamkeit, sagen wir so, mit Aufmerksamkeit die Stundenuhr beten und halten. Ob es jetzt die kürzere oder längere Form ist, da würde ich gar nicht so, es ist wahrscheinlich die längere Form besser, weil es vollständig ist.
Also ich glaube dazu, wenn man beginnt es zu beten, es dauert doch ein paar Minuten, bis ich mich mit Heiligen Geist vereine, bis er kommt.
Ja.
Und wenn ich dann, je länger ich bete, umso mehr, umso enger ist die Beziehung. Und dann, wenn die Beziehung wirklich gut ist, dann ist das Gebet gar nicht das lange lang, sondern kurz.
Ja. Aber es ist auch so, was an Zeit vorhanden ist oder Kraft, das ist bei jedem verschieden. Wenn es Ihnen so geht, das ist wunderbar. Aber es gibt wahrscheinlich Menschen, die sehr eingespannt sind im Beruf oder in der Familie, wo das gar nicht möglich ist. Also da muss jeder selber ganz persönlich mit, ja.
Die erste Frage noch,
die Runden. Ja. Ja. Die Rundgänge, eine Kurzform, also auf spontan fällt mir das ein. Von Dr. Joseph Januzzi. Er hat da so eine Morgenaufopferung zusammengestellt aus den Texten, aus den Schriften der Luisa Picareta. Das wäre eigentlich schon ein Rundgang. Diese Morgenaufopferung ist auch, ich glaube, in meinem Band 5 abgedruckt oder auch in anderen Büchern. Die ist eine gute A4-Seite. Oder einen.
Ist das da auch drinnen? Oder
möglicherweise, ich kann es jetzt nicht sicher sagen.
Also
es ist nämlich das Fiat der Schöpfung, ein Rundgang im Fiat der Schöpfung, im Fiat der Erlösung und im Fiat der Heiligung.
Ist also, das, was wir gebetet haben am Morgen? Ja. Also das ist Seite.
Kurzform,
wir haben es gebetet am Morgen, schon. Also dieses kleine Buch, das wir am Morgen verwendet haben, Anleitungen für ein Leben im göttlichen Willen, das ich euch vorgestellt habe. Auf Seite 23 haben wir am Morgen die Kurzform dieser Rundgänge gebetet. Danke.
Ja, in dem Band 5 habe ich, ja, da gibt es tatsächlich diese Morgenaufopferung, das ist auch von Januzzi. Seite 265, im Buch sind das 2,5 Seiten. Und da ist nämlich alles enthalten. Das Fiat der Schöpfung, wir können ja Rundgänge machen im Fiat der Schöpfung, das heißt im ganzen Universum, oder im Fiat der Erlösung, das ist im Leben Jesu und Mariens. Da verschmelzen wir uns mit den einzelnen Akten von Jesus und Maria, mit ihrem ganzen Leben. Und im Fiat der Heiligung, da wollen wir praktisch dem Heiligen Geist die Entsprechung zurückgeben, die er in den Sakramenten nicht bekommt, also Taufe, Beichte, Kommunion, Firmung, Ehe, Priesterweihe, Krankensalbung, in all diesen Sakramenten, in all diesen Gnaden, die Gott schenkt, die der Heilige Geist schenkt, will er den Austausch haben. So, als ob wir alle Heilige aus uns machen hätten lassen. Das ist im Fiat der Heiligung unsere Aufgabe. Wir geben Gott die Anbetung, die Liebe, den Dank, die alle ihm schulden, die volle Entsprechung. Da gibt es auch Einträge im Buch des Himmels zum Stöhnen des Heiligen Geistes, November 1925. Ich weiß jetzt nicht exaktes Datum, aber es ist im November 1925. Der Titel ist das Stöhnen des Heiligen Geistes in den Sakramenten. Genau das ist unsere Aufgabe, dieses Stöhnen des Heiligen Geistes zu lindern mit den Rundgängen im Fiat der Heiligung. Das ist, glaube ich, Band 18 bei Luisa. Da versteht man besser, was hat das für einen Sinn, Rundgänge im Fiat der Heiligung zu machen. Das ist Band 5 von meinen Büchern, Kommt und nehmt mein Reich in Besitz. Da ist diese Morgenaufopferung drin. Und diese Bände da, die dunkelblauen, die sind nicht im Buchhandel, die habe ich nur, das sind die vom Buch des Himmels, die ganzen 36. Aber auch nicht alle, was ich da mit habe. Das ganze Ding ist so hoch ungefähr. Oder vielleicht soll ich noch ein bisschen was erzählen. Ich habe noch. Okay. Ich habe was auf Lager, ja. Das heißt der liebe Gott für uns. So. Es ist nämlich wunderschön noch. wenn wir hören, 25. April 1923, was sein wird im Reich des göttlichen Willens. Also Adam hat ja mit dem Sündenfall, jetzt rekapituliere ich manches, damit es nicht zu lange dauert, Adam hat ja mit dem Sündenfall praktisch diese Freuden der Schöpfung für Gott unterbrochen. Aber seine ersten Akte, die er im göttlichen Willen getan hat, die sind göttlich, die sind nach wie vor im Akt. Die können nicht zerstört werden, nicht einmal von Gott selbst. Diese Akte sind im Akt, die sind ewig göttlich. Und aufgrund dieser Akte haben die Nachkommen Adams auch das Recht, das Reich wieder zurückzuerwerben. Sie sind wie Pfänder. Wie Pfänder sind die hinterlegt, diese Akte. Wir haben deshalb das Recht, weil die Akte Adams da noch sind und im Akt sind. Das ist auch ein Geheimnis. Dadurch haben wir das Recht, zurückzukehren. Und die ersten Akte des Menschen sind noch immer in unserem Willen, sagt Jesus. Und ich will von dir, von der Luisa, spricht er ja zu ihr, von dir will ich nichts anderes, als dass du in unser Wollen kommst, um dort fortzusetzen, wo Adam aufgehört hat. Das war ihre Aufgabe. Sie sollte, wo Adam aufgehört hat, fortsetzen und das ganze Reich des göttlichen Willens in sich bilden. Und das ist ihr gelungen. Adam hat versagt, aber Luisa hat diese Aufgabe erfüllt. Sie war treu. Adam wurde als Haupt der ganzen Menschheitsfamilie erschaffen und hat mit seinem Rückzug aus dem göttlichen Willen über alle das Unglück gebracht. Und auf dieselbe Weise setzen wir dich jetzt, Luisa, auf dieselbe Weise setzen wir dich als Haupt von allen ein, um fortzusetzen, wo er aufgehört hat. Und da gibt es auch eine Stelle, wo Adam sich sogar bei der Luisa bedankt. Es ist zu Recht, dass du an meine Stelle trittst. Und er bedankt sich bei ihr, dass sie das vollendet hat, was er nicht zustande gebracht hat, was er nicht getan hat. Also es steht ihr zu, es ist zu Recht, dass sie jetzt das Haupt von allen ist. Sie ist das Haupt aller. Sie ist praktisch die Stammmutter der Kinder im Reich des göttlichen Willens. So wie ihr der Stammvater sein sollte. Und da erklärt Jesus auch, in diesem Eintrag 25. April 1923, warum er zu der Zeit, als er auf die Erde kam, nicht das Reich des göttlichen Willens gebracht hat. Und er sagt, ich hätte sehr wohl die Seligkeit bringen können vom göttlichen Willen, doch ich fand keinen menschlichen Willen, der ein ständiges Leben in dem meinen führen hätte wollen. Also er hat keinen einzigen menschlichen Willen gefunden, nicht einmal beim heiligen Johannes, nicht beim Lukas, beim Matthäus, bei den Evangelisten, bei den Aposteln. Er hat keinen Willen gefunden, der dazu geeignet gewesen wäre, der bereit und fähig war, ständig im göttlichen Willen zu sein. Jetzt musste er darauf verzichten, praktisch. Es war die Erlösung zuerst seine erste Aufgabe. Er hat das Reich des göttlichen Willens in seinem Inneren geformt und hinterlegt, aber seine erste Aufgabe war, die Erlösung zu wirken und sie auch bekannt zu machen. Das war die erste Stufe, damit der Mensch überhaupt einmal sich vorbereiten kann, sozusagen damit er sich wieder darappeln kann von seinem Fall, sich zusammenklauben kann, wieder erfangen und erholen und stärken kann, rehabilitieren kann mit den Gaben der Sakramente, mit der Heiligen Messe, mit den Tugenden, dass er so weit sich erheben kann, um dann nach 2000 Jahren in der Lage zu sein, dieses Geschenk in Empfang zu nehmen. Er sagt hier, der Mensch war ein Sklave, von seinen eigenen Sünden gefangen, bedeckt mit Wunden, mit den abstoßendsten Wunden. Und ich kam als liebender Vater, mein Blut zu vergießen, um ihn zu retten, wie ein Arzt, um ihn zu heilen, wie ein Meister, um ihn den Weg zu lehren. Ich rettete ihn, um ihn nicht in die Hölle stürzen zu lassen. Also der erste Auftrag war die Erlösung, das heißt, den Menschen vor der Hölle zu bewahren. Das war mal der erste Schritt, dass er überhaupt gerettet werden konnte. Wenn ich ihm die Seligkeit geben hätte wollen, die mein Wille enthält, dann wäre es gewesen, als ob man sie den Toten gegeben hätte. Also das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Er war nicht disponiert. Und deshalb wollte ich das Gebet lehren, um ihn zu disponieren, das Vaterunser. Und ich gab mich damit zufrieden, auf andere Epochen zu warten, Jahrhunderte und Jahrhunderte vergehen zu lassen. Jahrhunderte, also 20 Jahrhunderte hat er gewartet, um das Leben in meinem Wollen bekannt zu machen und den Anfang für diese Seligkeit zu geben. Und dann hat die Luisa gefragt, ja, wenn mit deiner Erlösung schon nicht alle gerettet werden, wie viele gehen verloren? Wie kann es dann sein, dass dein Wille allen diese Seligkeit geben wird? Dein Wille soll dann allen diese Seligkeit geben. Wie soll denn das gehen? Bei der Erlösung sind es relativ wenige vielleicht, die gerettet werden. Heute sind so viele noch im Unglauben. Und von denen, die getauft sind, werden auch nicht alle gerettet. Und wie soll das dann funktionieren, dass, wenn dein göttlicher Wille auf die Erde kommt, dass der alle retten soll? Hat sie gefragt. Und Jesus darauf, es ist nämlich auch interessant, der Mensch wird immer frei sein. Der Mensch wird immer frei sein, also auch in der zukünftigen Ära der Heiligkeit und des Friedens. Ich werde ihm nie die Rechte wegnehmen, die ich ihm bei seiner Erschaffung gegeben habe. Das heißt, den freien Willen, Ja zu sagen oder auch Nein, das nimmt er uns nicht, niemals. Ich kam in der Erlösung, um ihm viele Wege zu öffnen, Pfade, Abkürzungen, um die Erlösung zu erleichtern. Also in der Erlösung kam er, er lehrte uns Pfade und Abkürzungen, um die Erlösung zu erleichtern. In meinem Willen hingegen kam ich, um den königlichen Weg zu öffnen. Also man sieht in der Ausdrucksweise, es ist eine erhabenere Heiligkeit. Die Erlösung ist ein Pfad, ein Weg. Pfade, Wege, Abkürzungen. Die Heiligung, das vierte Heiligung, der göttliche Wille, ist der königliche Weg. Auf diesem Weg gehen die Kinder des Lichtes. Es ist der Weg des Triumphes, des Sieges, der Herrschaft, der Glorie. Es ist der Weg, der zur Heiligkeit, der Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer führt. Die Erlösten sind ihrem Schöpfer noch nicht ähnlich, muss man hier eigentlich dann sagen, zum Unterschied. Nur der göttliche Wille macht uns Gott ähnlich. Und daher ist es auch nur der göttliche Wille, der Gott gefällt. Unsere Akte im menschlichen Willen gefallen ihm nicht. Unsere Akte im menschlichen Willen machen uns Gott immer unähnlicher. So sehr wir uns auch bemühen, wir werden ihm unähnlicher statt ähnlich. Nur im göttlichen Willen wachsen wir in der Ähnlichkeit. Und so sagt Jesus, sie werden immer frei sein. Einige werden auf dem königlichen Weg gehen. Also Fiat der Heiligung, göttlicher Wille. Einige werden auf den Pfaden gehen. Das ist der Weg der Erlösung, wie es früher war, die sogenannte menschliche Heiligkeit. Und einige außerhalb von allem. Also weder das eine noch das andere. Einige außerhalb von allem. Das wird es in Zukunft auch geben. Also da, ja, wir haben einerseits die Verheißung, Ära des Friedens, alle Menschen werden glauben und ein heiligmäßiges Leben führen und gute Christen sein, sagt Maria in La Salette. Und doch wird es immer welche geben, die außerhalb bleiben. Wahrscheinlich werden es Einzelne, ganz wenige sein. Eine lange Zeit für viele Generationen werden alle gute Christen sein, es verheißen. Aber später wissen wir auch aus der Heiligen Schrift, Gog und Magog, es kommt dann wieder zu einem großen Abfall. Gegen Ende der Welt wird sich die Verderbnis wieder so steigern, dass der größte Teil der Menschen sich von Gott wieder entfernt. Trotz dieser wunderbaren Gabe des göttlichen Willens, trotz der Herrschaft der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Also man kann annehmen, dass bei Anna Katharina Emmerich, fällt mir gerade ein, ist das auch so irgendwo beschrieben. Ich glaube bei ihr. Es wird dann auch nachher noch einzelne Freimaurer geben, die sich aber ganz bedeckt halten. Also ihre Schürze und alles wird schneeweiß sein. Sie werden wie die Lämmer ausschauen und auf ihre Zeit warten. So kann man sich's vorstellen. Wenn Gott regiert auf der Erde, alles vom Glauben geprägt und getragen ist, das Familienleben, die Ausbildung der Kinder, der Jugendlichen, die Arbeit, der Staat, wenn alles durch und durch christlich ist, das ist die Zukunft, dann wird, wenn es welche gibt, die dann nicht mitmachen, die müssen still sein. Die werden still sein, weil sie kein Publikum haben. Sie haben keinen Handlungsraum. Ja, so könnte man sich das vorstellen. Aber er sagt, wie dem auch sei, in der Welt wird sein, was heute nicht ist. Die Seligkeit des Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und das ist wunderbar. In der Welt, wie auch immer. Der Mensch ist frei, einige werden diesen Weg gehen, der Erlösung, andere den göttlichen Willen und andere außerhalb. Aber es wird dann sein, was heute nicht ist, die Seligkeit des Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Es wird der Himmel auf die Erde kommen, auf der Erde leben. Bei Don Gopi gibt es ja auch so ähnliche Ankündigungen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und das ist ja auch in Fatima, 3. Jänner 1944 im Tagebuch von der Schwester Lucia, wo der Himmel auf die Erde kommt, beide vereint sein werden, das Leben des Himmels auf der Erde. Bei Luisa gibt es auch so eine wunderbare Stelle. Man wird etwas wie viele Spiegel am Himmel sehen. Und die Menschen auf der Erde werden in diesen Spiegeln sehen, was die Seligen im Himmel tun. Sie werden sie nachahmen, ihren Gesang, ihre Musik. Sie werden die Heiligen im Himmel nachahmen. Die Erde wird den Himmel abbilden. Also wird durch die Seelen, die im göttlichen Willen leben, und es werden nicht alle sein, die Gabe besitzen, durch diese Seelen wird der ganze Segen auf die ganze Welt kommen. Und dann ist noch was sehr Schönes. Warte, wie spät haben wir denn? Machen wir vielleicht noch eine Viertelstunde oder so. Dann haben wir noch ein bisschen Pause für die Messe, Vorbereitung. Es ist nämlich das auch so schön. Es wird zur, wenn das Reich des göttlichen Willens auf der Erde herrschen, also seine Erfüllung finden wird, wenn das Fiat Voluntas Tua seine Erfüllung wie im Himmel, also auch auf Erden finden wird, dann wird sich der zweite Teil des Vaterunser vollkommen erfüllen. Und wir wissen um die Bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ja, 2. Mai 1923 ist dieser Eintrag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da unterscheidet Jesus drei Arten von Brot. Das Brot des göttlichen Willens ist das erste. Dieses Brot werden die Menschen dann empfangen. Das zweite Brot, das ist die heilige Eucharistie. Da sehen wir auch, im Reich des göttlichen Willens wird nach wie vor die heilige Messe gelesen werden, werden wir die heilige Kommunion empfangen, werden wir Anbetung halten. Und dieses Brot der heiligen Eucharistie wird dann die volle Frucht bringen, was sie ja heute noch nicht tut, weil wir noch nicht von den Neigungen zum Bösen befreit sind. Also gerade die Seelen, die ganz im göttlichen Willen leben, werden die volle Frucht der Sakramente genießen. So auch der heiligen Eucharistie. Und das dritte Brot ist das Materielle, sagt Jesus. Also alle werden das dritte Brot, das Materielle, haben, genug und im Überfluss. Da gibt es auch Stellen, wo er sagt, keiner wird Mangel leiden. Jeder wird genug haben, ja, in Fülle und in Überfülle haben. Von den Früchten der Erde. Es wird keinen Hunger und keine Not geben. Keine unfruchtbaren Gebiete, nirgendwo, wo es heute Wüsten gibt und alles Mögliche, wird danach alles fruchtbarstes Land sein und dicht besiedelt. Es wird Früchte geben, die wir heute noch gar nicht kennen. Und die viel köstlicher sind als die, die wir heute kennen. Das ist auch bei der Luisa verheißen. Ist wunderschön. Und dann ist ja die nächste Bitte, gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, diese Bitte wird sich auch erfüllen. Wir werden unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, die Liebe wird vollkommen sein, die Vergebung wird vollkommen sein, heroisch. Und dadurch wird, das nächste ist ja, Gott uns unsere Schuld vergeben. Alles, wo wir ihn beleidigt haben. Alles wird er vergeben, weil wir auch allen vergeben haben, die uns beleidigt haben. Das wird sich erfüllen. Vollkommene heroische Vergebung. Also, wie wir gesprochen haben, ich weiß nicht, gestern oder heute, es wird kein Gedanke mehr sein an das, was früher war. Heute war das, glaube ich, haben wir gesprochen. Kein Gedanke, keine Klage, keine Trauer, keine Mühsal in der Weise schon auf dieser Erde. keine Tränen. Das sagt Jesus auch. Es werden alle glücklich sein und heiter und lächeln. Es wird keine Tränen geben, keine Traurigkeit auf Erden. Im Reich des göttlichen Willens, das da kommt. Und diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung, da sagt er hier auch, wie könnte Gott je in Versuchung führen? Er sagt diese Bitte, er gibt diese Bitte, weil der Mensch immer frei ist und weil Gott ihm nie die Rechte wegnimmt. Das will er damit ausdrücken. Und dann führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und diese Bitte erfüllt sich auch. Das bedeutet, wie wir auch schon gehört haben, es wird keine Sünde mehr geben, nichts Böses mehr. Auf Erden wird das Böse zerstört. Das Böse wird vernichtet auf der ganzen Erde. Auf der ganzen Oberfläche der Erde wird nicht mehr gesündigt. Für lange Zeit, für viele Generationen. Erlöse uns von allem Bösen. Das ist, wir bitten im Vater unser und diese Bitte erfüllt sich im Reich des göttlichen Willens. Es wird keine Häresien mehr geben. Pater Kolbe hat das so ausgedrückt. Er freut sich auf den Tag, wo die Bücher der Heretiker, also der Irrlehrer, der falschen Religionen, wo die alle in den Bibliotheken verstauben, weil niemand mehr sie liest. Keiner mehr schaut hinein, die verstauben dort. Es gibt keine Irrlehren mehr, keine Sünden. Nur mehr die Wahrheit, das eine Evangelium, Jesus Christus, das Leben im göttlichen Willen. Und so sagt er hier auch, die Erlösung hat begonnen in einer Jungfrau. Doch wurde ich nicht in allen Menschen empfangen, um sie zu erlösen, sondern nur wer das annehmen will. Auf dieselbe Weise muss nun mein Wille, also so wie die Erlösung, mussten auch der Wille Gottes seinen Anfang haben. Und zwar genauso in einem jungfräulichen Geschöpf, auch in einer Jungfrau. Sie war nicht unbefleckte Empfängnis, nicht unbefleckt wie die Gottesmutter. Luisa wurde gereinigt in der Seele und im Leib. Da gibt es auch einige Stellen, wo Jesus das genau erklärt. Er hat sie gereinigt von allem Verdorbenen in Leib und Seele. Und nur so konnte sein göttlicher Wille in ihr Wohnung nehmen. Also war es ähnlich wie bei Maria. Hier eine Jungfrau und da eine Jungfrau. Und wer sich disponiert und es will, wird in die Güter eintreten, in meinen göttlichen Willen. Also auch ähnlich wie bei der Erlösung. Wer es will, er lässt uns immer die Freiheit. Wenn ich nicht in meiner geliebten Mama empfangen worden wäre, wäre die Erlösung nie gekommen. Und genauso jetzt bei Luisa, wenn ich nicht das Wunder wirken würde, eine Seele in meinem höchsten Wollen leben zu lassen, würde sich das Fiat Voluntas Tua wie im Himmel, also auch auf Erden, in den menschlichen Generationen nicht ereignen. Also es braucht eine Jungfrau zur Erlösung, es brauchte diese Jungfrau, die Gottesmutter, und es brauchte eine zweite Jungfrau für das Fiat der Heiligung. Und wer es will, wird eintreten und die Güter in Besitz nehmen. Ja. Jetzt schaue ich noch eine Sache. Wer noch? Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Soll man noch ein bisschen was oder machen wir Pause? Dass wir uns... Es ist dann... Bereiten wir uns in Ruhe vor. Hm? Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.